willkommen zu meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten. Heute wieder mit einer neuen Dialogzeit mit dem Impfexperten Ralf Kölges. Ralf Kölges ist Kinder- und Jugendarzt mit einer eigenen Praxis und ein Impfexperte, der bereits seit 20 Jahren Studien zum Thema Impfen auf dem Weg der Zulassung in seiner Praxis durchführt. Er ist Präventionsbeauftragter Impfen beim BVKJ Nordrhein und in der Forschung tätig als Referent und Berater für verschiedene pharmazeutische Unternehmen und auch bei Apothekerverbänden. Herzlich willkommen, Ralf.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Britta. Bin gerne hier bei dir und freue mich auf deine interessanten Fragen.
Ja, das Thema Impfen ist natürlich in aller Munde, weltweit sozusagen. Vorweg einmal die grundsätzliche Frage, was genau bedeutet eigentlich Impfen?
Impfen ist immer ein multifaktorielles Geschehen. Beim Impfen habe ich zunächst einmal den Schutz meines Individuums. Also ich versuche, den Impfling dann vor Krankheiten oder schweren Verläufen der Erkrankung zu schützen. Der zweite Bereich ist dann, dass diese Geimpften bei vielen Impfstoffen dann auch nicht mehr in der Lage sind, die Krankheitskeime weiterzugeben. Also ich erzeuge einen sogenannten Gemeinschaftsschutz, einen Herdenschutz. Und wenn eben Keime nur im Menschen vorkommen, das ist zum Beispiel bei den Masern der Fall, ist jetzt nicht für die Influenza möglich, weil da ist das natürliche Reservoir bei den Wasservögeln. Also wenn die nur im Menschen vorkommen, dann kann ich durch eine sehr hohe Impfrate dann auch am Ende die Erkrankung ausrotten. Gelungen ist uns diese Ausrottung bei den Pocken 1980 und wir stehen kurz davor, auch die Polio, die Kinderlähmung, die natürlich auch Erwachsene betrifft, hier weltweit auszurotten. Und das sind große Erfolge von einer Impfanwendung.
Und es gibt jetzt ja auch Unterschiede in den Impfstoffen. Es gibt ja bekanntlich Tod- und Lebendimpfstoffe. Und schauen wir uns jetzt mal den neuen Corona-Impfstoff an. Das ist ein mRNA-Impfstoff. Wo liegt der Unterschied?
Ja, bei den Totimpfstoffen versuche ich, die immunologisch wirksamen Bestandteile, also Erregerbestandteile, zu selektieren, herauszufiltern und die zu stabilisieren, muss dann aber auch gewisse Wirkverstärker hinzugeben, damit mein Immunsystem auch darauf anspringt und erzeuge dann eine Immunantwort. Die Totimpfstoffe haben den Vorteil, dass sie eben auch bei Menschen mit Immunschwäche zu verabreichen sind, aber dann auch der Nachteil, dass sie natürlich bei diesen Patienten dann auch eventuell nicht so gut wirken. Aber sie können jeden Tag in dem Sinne angewendet werden, ohne Abstände zu anderen Totimpfstoffen. Also das ist der Bereich Totimpfstoffe. Ja. Bei den Lebendimpfstoffen gehe ich hin und nehme die Erreger, züchte die so lange, bis man die krankmachenden Eigenschaften verloren hat. Aber es sind immer noch Erreger, die sich eben dann im Körper ganz gering noch vermehren können, aber eben keine große Vermehrung mehr ansetzen, wie bei der Erkrankung. Und ich mache dann in einer stillen Form die Erkrankung durch. Das darf ich dann zum Beispiel nicht anwenden bei Patienten mit einem schweren Immundefekt, weil diese Lebendimpfstoffe dann dem Immunsystem gegebenenfalls überlegen sein könnten, was ja hochgradig geschwächt ist, also Patienten unter Chemotherapie zum Beispiel. Die Lebendimpfstoffe haben den Vorteil, dass wenn sie angehen, erzeugen sie in der Regel einen lebenslangen Schutz, zum Beispiel Gelbfieberimpfungen oder Masernimpfungen, Mumps, Röteln, Windpocken, also einen sehr, sehr lang anhaltenden, eventuell lebenslangen Schutz. Beim mRNA-Impfstoff gehe ich jetzt einen ganz anderen Weg. Jede Virusinfektion führt zu einer Infektion der Zelle und die Viren geben dann ihre Information, ihre Bauanleitung an die Kraftwerke der Zelle weiter und sagen dann der Zelle, jetzt bau nicht die Strukturen, die du bisher bauen solltest vom Körper her, sondern bau ab sofort Viren. Das ist der natürliche Weg jeglicher Schnupfeninfektion oder einer Virusgrippe, einer Influenza. Da werden echte Viren gebaut und der Körper wird von diesen Viren überschwemmt und ich werde dann entsprechend krank oder eben noch schlimmer, ich kann an dieser Virusinfektion versterben. So macht's auch unser Covid-19. Wir haben jetzt diesen Botenstoff, das ist also im Prinzip wie bei einem Buch, wir haben eine Seite herausgerissen, nämlich die Bauanleitung für die Spike-Proteine. Wir haben sehr schnell erkannt, dass das die immunologisch wichtigen Bestandteile sind, um eine Erkrankung mit Covid-19 abzuwehren. Und diese Information geben wir jetzt an die Zelle weiter, an die Zellen, die sich im Bereich der Impfstoffapplikation befinden, also um den Impfkanal herum, an die Muskelzellen. Und die bauen dann eben diese Zellen für einen kurzen Zeitraum, bauen die eben nicht wie bei der Virusinfektion ganze Viren, sondern die bauen nur diese Spike-Proteine, die dann eben immunologisch wirksam sind. Also ein ganz tricky Weg und ein ganz neuer Weg, eine Immunologie zu erzeugen und sehr wirkungsvoll und man kann dann eben auch, und da ist der Vorteil zu den Tod- und Lebenimpfstoffen, da müssen wir Erreger anzüchten über Hefestämme und ähnliche Wege. Also wir würden über diesen Weg gar nicht in der Lage sein, weltweit ein Impfprogramm aufzulegen. Das geht eben nur über diesen Weg der mRNA-Impfstoffe und deshalb bin ich super glücklich über diesen neuen Weg, der wir eventuell auch später mal auf andere Erkrankungen anzuwenden ist.
Du bist eben bei den Lebendimpfstoffen darauf eingegangen, dass es nicht geeignet ist für Leute, die gewisse Immunschwächen haben. Mhm. Gibt es denn bei den Corona-Impfstoffen Vorerkrankungen, die eine Impfung eventuell verbieten? Da denke ich zum Beispiel an chronisch Kranke. Also du selbst bist ja auch Allergologe.
Ja, bei den Lebendimpfstoffen, die darf ich dann nicht verabreichen, wenn das Immunsystem so geschwächt ist, dass es eben durch die bereits geschwächten Erreger dennoch erkranken könnte. Im normalen Leben passiert da eben gar nichts. Ich mache eben vielleicht eine ganz milde Krankheitsreaktion durch und habe da meinen Schutz. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der unter Chemotherapie steht und völlig von seinem Immunsystem runtergefahren ist, dann kann es sein, dass dieser schon nahezu nicht mehr lebende Impfstoff dann diesem Immunsystem überlegen ist. mRNA-Impfstoff gibt's eigentlich keine großen Einschränkungen. Wir haben ja in den Studien von BioNTech, Pfizer die Daten auch bei chronisch Kranken und bei älteren Menschen, die jetzt zum Teil viele Grunderkrankungen haben, mit in den Studien drin. Wir wissen, dass Patienten, die natürlich ein hochgeschwächtes Immunsystem haben, die zum Beispiel immunmodulierende Medikamente bei Crohn oder zum Beispiel bei Rheuma nehmen, eventuell auf diese Impfung etwas schwächer reagieren können. Das heißt, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie hochgradig dann der Schutz sein würde. Aber aus der Sicht aller Fachverbände gibt es keine Einschränkung der Anwendung. Das heißt also, wie der Rheinländer sagt, besser als wie's nix. Ne? Also weniger als nicht reagieren kann der Patient darauf nicht. Also es drohen ihm jetzt nicht vermehrte Nebenwirkungen. Einzige Geschichte, und das wissen wir eben aus den Anwendungen aus Großbritannien, Patienten mit schwersten Allergien. Also wenn wir alle Allergiker in Deutschland nicht impfen könnten oder Asthmatiker, dann könnten wir 30-40% der Menschen nicht impfen. Das ist ja eine Volkserkrankung. Nein, es geht um schwerste Allergiker, die zum Teil nicht wissen, auf was sie alles in Nahrungsmitteln reagieren könnten, die eben schon mal eine schwerste allergische Reaktion mit Schock hinter sich haben bei einer Impfstoffanwendung. Das sind wirklich handverlesene Personen. Diese Personen sollten sich dann mit ihrem Arzt auseinandersetzen und auch mit dem Impfzentrum auseinandersetzen und Auch die kann man impfen, weil alle, die diese Reaktion in Großbritannien hatten, sind ja folgenlos aus der Impfung herausgekommen und haben jetzt trotzdem ihren Immunschutz. Man muss es nur mit dem Patienten vorher besprechen, Vorsichtsmaßnahmen einleiten, vorbereiten und dann parat stehen. Aber eine große Einschränkung gibt es da nicht. Und im Bereich der Allergie, ich habe mir mal Analysedaten aus den USA noch kommen lassen. Also da gibt es in der Analyse bei der Anwendung der Covid-Impfstoffe jetzt 11 Fälle von schwerster allergischer Reaktion pro 1 Million Dosen. Das bedeutet, 999.989 Menschen haben nichts gehabt und 11 Fälle haben allergisch reagiert. Also das spricht eindeutig für den Impfstoff, man muss vorbereitet sein. Deshalb sagen wir ja auch immer in den Impfzentren, bleibt 15 Minuten da. Also wer jetzt eine schwere allergische Reaktion befürchtet, der kann auch 30 Minuten da bleiben, wie nach einer Hyposensibilisierung. Und dann ist, wie man so schön sagt, der Käse gegessen.
Und das ist auch gut so, dass du das hier nochmal ganz deutlich klarstellst, weil auch wir in der Apotheke erleben oft die Nachfrage oder den Einwand oder auch die Angst. Ja, ich habe eine Pollenallergie, darf ich mich impfen lassen? Anders ist es mit Medikamenten. Viele Menschen nehmen ja zum Beispiel Blutverdünner, also Gerinnungshemmer. Wie sieht es bei denen aus? Gibt es da schon Studien oder Erkenntnisse, Wechselwirkungen?
Nee, also bei den Blutgerinnungshemmern ist keine Wechselwirkung zu befürchten. Das ist sowieso so ein alter Zopf und ja, gibt so ein paar Wünsche, die man in seinem Leben noch hat. Und ein Wunsch ist, dass die Deutsche Gerinnungsgesellschaft, also die Deutsche Gesellschaft fürs Gerinnungswesen im medizinischen Bereich und die STIKO sich nochmal zusammensetzen. Die haben natürlich jetzt momentan was anderes zu tun. Und den alten Zopf, dass man, wenn man Gerinnungshemmer nimmt, nicht IM geimpft werden sollte, also in den Muskel hinein, dass der endlich abgeschnitten wird. Der kommt aus meiner Zeit noch aus der Historie, wo wir eben in den Po geimpft haben. Wir wissen mittlerweile, dass diese Injektion in den Muskel, in den Po-Muskel, sehr häufig im Fettgewebe endet und dann eben nicht so gut immunisiert. Und ich kann bei der Injektion auch große Nervenäste, Gefäße treffen. Und wenn ich dann Gerinnungshemmer nehme und wenn ich dann versuche, nachdem ich so ein Gefäß getroffen hätte, das abzudrücken, dann ist das sicherlich sehr, sehr schwierig bei einem Po. Ja, dann müsste ich den Menschen schon mit dem Po vor die Wand drücken und da 10 Minuten abdrücken. Also da kriege ich keinen Druck auf die Verletzungsstelle. Wir impfen aber seit vielen Jahren nicht mehr in den Glutealmuskel, sondern in den Oberarm, in den Deltamuskel. In diesem Muskelbereich liegen überhaupt keine großen Gefäße. Und natürlich liegen da kleine Arteriölchen, Oberflächen, durchblutende Arterien und kleinste Venchen, die ich verletzen kann. Dann kann es passieren, dass das ein bisschen blutet. Aber an der Stelle kann das jeder selber mal ausprobieren, ist direkt der Knochen unter der Muskelmanschette und ich kann wunderbar gegen diesen Knochen abdrücken. Das heißt also, wenn ich nach einer Injektion mit einem Blutverdünner da 5 Minuten meine Finger auf die Injektionsstelle drücke, dann steht da jegliche Blutung. Und wir wissen es aus der Zeit, wo wir bei der pandemischen Influenza damals noch, hieß ja Schweinegrippe, den Ausdruck mag ich nicht so sehr, weil ja nicht die Schweine erkranken, sondern eben Menschen erkranken. Da hat man alle Kinder mit Blutgerinnungsstörungen ebenfalls IM geimpft und ist überhaupt nichts passiert. Also es ist ein alter Zopf. Also den Menschen mit Gerinnungshemmern kann ich sagen, ganz normale Impfung, bisschen länger abdrücken und worst case, es gibt einen blauen Fleck an der Impfstelle. Na denn.
Dabei sind wir jetzt auch schon mitten im Impfen selber. Jetzt haben ja die Impfzentren auch geöffnet. Darüber freuen wir uns natürlich und ganz besonders freue ich mich, auch du, dass es hier eine gute Zusammenarbeit gibt zwischen Ärzten und Apothekern. Apotheker machen ja die Rekonstitution, also die Vorbereitung des zu verimpfenden Impfstoffes, während dann eben der Arzt, sprich du, vielleicht den Impfstoff verimpfst. Wann setzt denn der Impfschutz ein?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich bei den Impfstoffen. Vielleicht schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Also den wir am längsten kennen, ist natürlich jetzt BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Da gebe ich 2 Dosen in einem Abstand von 0,21 Tagen. Also diese Abstände kommen immer aus den Zulassungsstudien heraus. Wenn ich den Abstand verlängere, dann wird da sicherlich auch nichts passieren. Ich sage immer, das Immungedächtnis ist wie eine gute Ehefrau. Gnädig, aber vergisst nichts. Insofern ist es so, dass auch die Verlängerung der Abstände zunächst mal nicht den Impfschutz gefährdet. Aber ich habe halt später meinen Schutz. Also insofern sollte man sich auch an diesen Abstand halten, auch im Hinblick auf Mutationsbefürchtungen bei teilgeschützten Patienten. Also 0,21. Und wir wissen, dass sicherlich auch nach der ersten Dosis schon ein leichter Schutz sich aufbaut. Also es findet ja schon die erste Reaktion statt. Aber der Vollschutz und die hohe Wirksamkeit setzt hier 7 Tage nach der zweiten Dosis ein. Also da habe ich einen 95%igen Schutz und einen laut Studiendaten guten 90%igen Schutz vor schweren Infektionen. Also hochwirksamer Impfstoff. Dieser Impfstoff ist ja etwas schwierig zu handeln und deshalb sind wir ja auch froh, dass wir da in einer guten Zusammenarbeit sind, weil minus 90 bis minus 60 Grad muss er gelagert werden, dann muss er aufgetaut werden, dann ist er sehr erschütterungssensibel. Ich muss ihn also vorsichtig mischen und da sind sicherlich Apotheker noch besser ausgebildet als jetzt die Ärzte. Theoretisch könnten wir das auch, aber Sicherheit geht vor. Die Apotheker machen das prima, die sind daran gewöhnt, die haben da eine Ausbildung gehabt. Und dann wird der Impfstoff eben vorsichtig zum Patienten transportiert und damit kann ich eben nicht durch die Gegend fahren. Das wäre also mein BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Beim Moderna-Impfstoff, ebenfalls ein mRNA-Impfstoff, das sind also jetzt die beiden mRNA-Impfstoffe, da gebe ich 2 Dosen im Abstand von 28 Tagen. Und 14 Tage nach der zweiten Impfung beginnt auch da der Schutz, 95%iger Schutz, sogar 100%iger Schutz in den Studiendaten. Immer 100% ein bisschen vorsichtig sein, weil in der großen Masse wird sich das sicherlich nicht halten lassen. Da würde 99,998 sein oder so vor schweren Infektionen, aber 14 Tage nach der zweiten Dosis. Also hier habe ich zwischen Beginn der Impfserie und meinem Vollschutz habe ich jetzt hier 6 Wochen Zeit. Das ist natürlich auch schon ein längerer Zeitraum bis zum Schutz. Dieses Produkt ist ebenfalls tiefgefroren, hat die gleiche Vulnerabilität bezüglich von Erschütterungen, aber ist in üblichen Tiefkühlschränken zu lagern. Also minus 25 bis minus 15 Grad, also schon ja, besseres Handling. Der AstraZeneca-Oxford-Impfstoff ist jetzt ein ganz anderer Impfstoff. Dieser Impfstoff ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Am Ende passiert das Gleiche wie bei den mRNA-Impfstoffen, aber dieser Botenstoff, diese mRNA, wird eben nicht in Fettpartikel eingebracht und dann in die Zelle geschleust, sondern ich nehme hier ein nicht menschenkrankmachendes Virus. Also ich nehme ein Adenoschimpansenvirus. Das ist ein Schnupfenvirus für unsere Primaten, für die Affen. Und in dieses Virus baue ich dann diese Erbinformation ein und das wird dann eben an die Zelle weitergegeben. Da bauen wir dann auch wieder diese Spike-Proteine. Hier habe ich einen Abstand zwischen der ersten Dosis und der zweiten von 4 bis 12 Wochen. Bedeutet, hier bin ich nicht so genau an die zweite Dosis gebunden und insofern wird man wahrscheinlich auch bei der Priorisierung jetzt hingehen und sagen, wir bevorraten nicht direkt die zweite Dosis, sondern wir versuchen das, was da ist, in möglichst viele Menschen hineinzugeben und werden dann innerhalb der nächsten 12 Wochen sicherlich auch die zweite Dosis da haben, also bei der anfänglichen Impfstoffknappheit. Insofern unterscheidet sich der Impfstoff da? Warum kann man das so gut machen bei dem AstraZeneca-Oxford-Impfstoff? Nun, Wir wissen, dass eben im Gegensatz zu den anderen beiden Impfstoffen, wo wir ganz sichere Daten nur nach der zweiten Dosis haben, dass wir schon 3 Wochen nach der ersten Dosis einen sehr guten Schutz bekommen. Also 22 Tage nach der ersten Dosis kam es in dem Vergleich der beiden Studiengruppen zu 0 Fällen von Hospitalisierung, also Krankenhausaufnahmen bei der geimpften Gruppe im Gegensatz zu 14, die in der Kontrollgruppe, also der ungeimpften Gruppe, in die Kliniken mussten. Es ist nicht ein einziger Todesfall in der Impfgruppe aufgetreten, 22 Tage nach der ersten Dosis im Gegensatz zu einem Todesfall in der Gruppe der Nichtgeimpften. Also insofern stört es mich gerade so ein kleines bisschen, dass der Impfstoff so von der Wirksamkeit her als schlecht angesehen wird. Selbst wenn er vor den Infektionen etwas schlechter schützt, ist dennoch die Hoffnung, dass er vor schweren Infektionen sehr gut schützt, insbesondere wenn man ihn in der Gruppe der 18- bis 64-Jährigen einsetzt. Da haben wir einen Schutz, der wirklich sehr, sehr hoch ist, auch in einem 80-prozentigen Bereich zu sein scheint. Und dieser Impfstoff ist eben im Kühlschrank zu lagern, ist relativ preisgünstig, also so mit 1,80 ungefähr pro Dosis. Ist sehr deutlich preisgünstiger als die anderen beiden Impfstoffe. Und von dem erhoffe ich mir, dass wir sehr zügig dann auch eine Impfung der breiten Bevölkerung erreichen und dass wir da im Handling eben von den Impfzentren auch, wenn wir genügend Impfstoff da haben, in die Gruppe, die Impfen gewohnt ist und die auch im Rahmen der Influenza es geschafft hat, ja, 25 Millionen Impfungen durchzuführen, dass wir dann eben die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ebenfalls mit ins Impfteam aufnehmen können. Und dann kommt dann auch richtig Geschwindigkeit in die Impfung, die momentan ja so ein bisschen hakt.
Jetzt hast du schon von dem Impfschutz gesprochen, der sich ja dann nach einer gewissen Zeit aufbaut. Ist man dann immun gegen Covid-19 oder braucht man keine Maske mehr tragen?
Ist immer eine beliebte Frage und da fehlen uns wirklich jetzt noch ganz, ganz viele Erfahrungen. Also wir können momentan nicht davon ausgehen, dass die Impfstoffe erstens einen Immunschutz so aufbauen, dass sämtliche Übertragungswege abgeblockt sind, dass also die Geimpften dann nicht mehr Keime in ihren Nasenrachenraum aufnehmen können und die weiter transportieren können. Aber es wird sicherlich so sein, dass sie nicht so lange infektiös sind. Das heißt, irgendwie muss ja mein Immunsystem auch dann anspringen, wenn ich als Geimpfter meine Coronaviren in die Nase bekomme und sagen, jetzt lege ich los. Da ist ja ein gewisser Zeitraum zwischen. Und da kann ich mir vorstellen, dass der so bei 1 bis 2 Tagen liegen wird, maximal. Also ich verkürze die Ansteckungsfähigkeit. Das ist ja auch der Grund, warum man in den Seniorenheimen hingegangen ist und hat die vulnerable Gruppe, also die Gruppe, die am schwersten erkranken kann, hat man die primär geimpft. Denn ansonsten hätte man ja auch sagen können, okay, alle, die unsere Senioren besuchen, die Senioren bleiben in ihrem Seniorenheim zunächst einmal und alle, die die besuchen, müssen Impfschutz haben und könnten dann ja die Infektion nicht mehr übertragen. Dann hätte ich die ja auch geschützt gehabt. Aber da wir das nicht wissen, muss man einen Schritt vorher geben und zunächst mal diese Gruppe schützen, natürlich dann auch sehr zügig die Gruppe schützen, die
Die pflegt.
pflegt und die eben im täglichen Umgang mit diesen Patienten ist, die sehr schlimme Verläufe zeigen können. Und das ist der Grund, warum dieses Impfschema so aufgebaut worden ist.
Siehst du eine Alternative zur Impfung?
Ja, ins Raumschiff und an einem Mars-Projekten teilnehmen, ne? Und dann ist man ja raus, ne? Aber ansonsten, wir arbeiten hier auch an Medikamenten. Nur es ist immer äußerst schwierig, gegen Viren Medikamente herzustellen, weil das eben nicht Bakterien sind. Bei Bakterien kann ich mit einem Antibiotikum in den Teilungsprozess eingreifen und dann sind die Bakterien laufen die sich tot. Und die machen wir einfach unfruchtbar, die Bakterien. Ja?
Das ist bei Viren sicher anders, ja.
Und das ist bei Viren eben anders, da komme ich nicht in den Teilungsprozess rein. Und wir haben eben antivirale Medikamente, die ja auch immer durch die Presse geistern, aber die eben nur eine beschränkte Wirksamkeit haben. Und im Gegensatz zum Impfstoff haben die auch durchaus häufigere Nebenwirkungen.
Die Corona-Impfung ist ja jetzt das eine, aber generell gibt es ja schon seit langem viele, viele Impfstoffe. Du als Kinder- und Jugendarzt behandelst natürlich eben, wie der Name schon sagt, vor allem Kinder und Jugendliche. Was gibt es aus deiner Sicht da noch Wichtiges, was du den Eltern vor allem dieser Kinder mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also zunächst mal würde ich mir wünschen, dass jetzt in einer Zeit, wo ich auf meinen Impftermin warte, dass ich jetzt anfange, meinen Impfausweis zu suchen, den möglichst auch zu finden, und dass ich dann mit meiner ärztlichen Betreuung, ob es jetzt Hausarzt oder Kinder- und Jugendmediziner ist oder gynäkologische Praxis, alle die am Impfen teilnehmen, mit der Kontakt aufnehme und sage, guck nochmal, was fehlt mir denn eventuell noch. Jetzt wäre es die Möglichkeit, wenn wir also versuchen, eine ganze Bevölkerung zu impfen, hätten wir die Möglichkeit, dass diese Bevölkerung jetzt zunächst einmal guckt, was fehlt ihr denn an etablierten Impfschemata, was haben sie versäumt? Wir haben ja genug Impfstoff von den anderen Impfstoffen da, um da schon mal den kompletten Impfschutz aufzubauen. Und der zweite Wunsch ist, dass sich die Menschen so ein bisschen auch von ihrer Angst vor Impfung, die ja zum Teil über Social Media wild verbreitet werden, dass sie sich ein bisschen befreien. Denn Impfstoffe sind ja nun seit vielen Jahrzehnten in der Anwendung. Es gibt auch keine späten Nebenwirkungen von Impfungen. Also ich muss keine Impfstoffstudien als Langzeitstudien machen. Wird immer wieder behauptet, es gibt keine Langzeitstudien. Also ich habe entweder eine Reaktion mit meinem Impfstoff oder ich habe keine Immunreaktion. Und wenn ich eine Reaktion habe, habe ich entweder eine häufige Nebenwirkung, also Rötung, Schwellung an der Impfstelle, fühle mich mal einen Tag schlapp, habe vielleicht auch mal Fieber, oder ich habe eine äußerst seltene Nebenwirkung, sprich allergische Reaktion. Es ist aber nicht so, dass diese Impfstoffe, wenn sie dann ihre Immunisierung gemacht haben, dass sie dann eben in
20 Jahren später
noch eine irgendeine Erkrankung auslösen. Okay. Ja, das kennen wir von Medikamenten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Schmerzmittel nehme, dann habe ich eine akute Nebenwirkung oder auch nicht und vertrage es gut. Wenn ich das aber jeden Tag nehme, dann belaste ich meinen Körper permanent mit diesem Wirkstoff und da kann es eben auch zu späten und Langzeitfolgen kommen. Wenn ich eine schwere Impfnebenwirkung habe, dann kann das eine Langzeitfolge sein. Also wenn jetzt ein Allergiker so stark allergisch reagiert, dass er einen allergischen Schock kommt und ich den eben nicht versorgt bekomme, dann kann der einen Langzeitschaden theoretisch ja davontragen. Aber das liegt dann nicht an dem Impfstoff, sondern daran, dass ich vielleicht nicht vorbereitet war. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt einen impfe und in 50 Jahren kriegt er die Allergie.
Stichwort Deutschland sucht den Impfausweis. Wo bekommt der Patient den Impfausweis, wenn er seinen jetzt verlegt hat?
Ja, also in den Zentren, wenn er geimpft wird und hat einen Impfausweis nicht dabei, bekommt er eine Impfersatzbescheinigung und die kann dann in den Impfpass eingeheftet werden oder die kann auch übertragen werden und dann von der Praxis dokumentiert werden, dass sie diese Impfung eben übertragen hat und dann unterschreiben mit für die Richtigkeit der Angaben. Also ich habe sie nicht selber gemacht, aber ich habe es gesehen und ich habe die Angaben bei mir hier hinterlegt. Also insofern kann ich das bescheinigen. Ansonsten, wenn man seinen Impfausweis verlegt hat und keiner weiß mehr, wie ich geimpft wurde, sicher, es gibt keine Dokumente mehr darüber, dann muss man eben mit dem Unwissen wieder mit seinen Impfungen von vorne anfangen. Man bekommt dann den Impfausweis bei der Impfung in jeder Praxis ausgehändigt und da wird die Impfung dann eingetragen. Also das ist auch kein Problem, den Impfausweis zu bekommen.
Also steht dem Impfen eigentlich nichts mehr im Wege und frei nach dem Motto Deutschland krempelt die Ärmel hoch und lasst euch impfen. Kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Ralf, vielen lieben Dank für deine ganzen Infos, ja, dein Wissen.
Ja, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich mit dem Podcast jetzt mit dir gemeinsam auch nur einen überzeugt habe und konnte ihm die Vorbehalte bezüglich einer Impfung nehmen, dann war es die Zeit wert. Und bitte informieren Sie sich wirklich auf validen Seiten und nicht auf Facebook oder WhatsApp irgendwas teilen, was die Schwester der Krankenschwester einer Bekannten in der Uni Innsbruck, die wieder einen Arzt kennt, der einen Oberarzt kennt, nun veröffentlicht hat. Es wird so viel Unsinn verbreitet. Bitte da schauen, wo valides hinterlegt ist, also im Bereich der öffentlichen Medien. Nein, bitte keine Medienschelte in dem Punkte. Bitte auf der Seite des Robert-Koch-Institutes, des Paul-Ehrlich-Institutes, da sind alle Impfstoffe auch hinterlegt und man kann sich die Fachinformation runterladen, kann die lesen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat entsprechende Daten da. Das Deutsche Grüne Kreuz hat Daten da. Also das sind alles Organisationen, genauso wie das IQWiG, also gesundheitsinformation.de, die sind valide. Und das andere bitte nicht teilen. Ich möchte gerne über Impfungen aufklären, bin aber momentan einen Großteil meiner Zeit damit beschäftigt, zu versuchen, die Unwahrheiten aus dem Internet herauszubekommen. Und das ist eine Sisyphusarbeit, aber da kann jeder mithelfen. Insofern vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass wir demnächst so viele Impfstoffe haben, die Kanzlerin hat gesagt, bis zum Sommer, dass wir dann auch einen breiten Impfschutz aufbauen können. Mutationen wird es immer geben. Die Impfstoffe werden vielleicht nochmal angepasst werden müssen. Vielleicht brauche ich auch eine jährliche Impfung. Aber auch das ist kein Grund, jetzt nicht an der Impfung teilzunehmen. Denn keine Impfung schützt vor keiner Mutation.
Ja, Ralf, da bleibt mir nur noch an dieser Stelle zu sagen, nochmals herzlichen Dank und bleib gesund und ich freue mich, wenn wir uns in Zukunft nicht mehr nur online und virtuell treffen, sondern irgendwann möglichst schnell auch wieder persönlich begegnen.
Das wäre schön, da freue ich mich auch drauf.
Bleib gesund, vielen Dank, bis bald.
Gerne, danke. Tschüss.
Tschüss.